Und zwar Hebräerbrief. Vielleicht predige ich, wenn ich die nächsten Mal dran bin, noch weiter darüber. Mal gucken, wie spannend ich das heute finde und wie viel ich heute sage. Ja, mich hat das immer ein bisschen gestört beim Hebräerbrief. Für mich war da nie so ein, ich habe den roten Faden immer so ein bisschen vermisst beim Hebräerbrief. Und wenn man dann irgendwie so Hebräerbrief-Outlines oder Gliederungen gegoogelt hat, da stand dann immer genau das Gleiche wie die Überschriften auch in meiner Bibel, also quasi so die Inhaltsangaben in der Überschrift. Das ist ja ganz toll, das kann ich auch selten, das brauche ich nicht googeln, das steht auch schon in meiner Bibel und eurer. Ne? Das stehen dann so, Christus größer als die Engel, Christus größer als Mose und so weiter. Ne? Und dann steht irgendwann so, Christus als Hohepriester. Und dann kommt irgendwann so ein Kapitel, wo ganz viele Leute, die irgendwie einen tollen Glauben hatten. Ne? Und dann kommt irgendwas mit Engeln und Berg Zion und so. Und dann war es das. Und ja, aber wo ist da der rote Faden? Das hat mich immer so ein bisschen gestört. So, der Typ, der sich das geschrieben hat, der hat ja wirklich, der hat da eine ganze Menge Sachen untergebracht und das Ding ist auch richtig lang. Oder vielleicht war es auch gar kein Typ, vielleicht war es auch eine Frau. Ne? Ist der längste Brief in der Bibel, ne? Und alle Zitate sind ohne ungenaue Angaben. Da steht immer, irgendwo steht geschrieben, da steht nicht genau, ne? So, wer weiß. Es gibt tatsächlich die Theorie, dass Priscilla den Brief geschrieben hat. Jetzt unter Theologen, so, mir ist das relativ egal. Die vermuten, es muss irgendjemand sein, der der viel mit Paulus rumgehangen hat, weil es ist eine andere Sprache als Paulus, aber viele ähnliche Themen wie Paulus sie hat. Es gibt verschiedene Vermutungen, Barnabas, Priscilla, Apollo, sind alles so Vermutungen. Aber man weiß es natürlich, wir wissen es erst, wenn wir in den Himmel kommen, wer dieses Ding verfasst hat. Ja. Ist vom Himmel gefallen, ja. Ja, es ist witzigerweise, ist tatsächlich so, schon kurz nachdem das Ding auftauchte, ich habe so ein Nachschlagewerk, wo so die Originalquellen von den Leuten sind, die noch mit Aposteln und also bis 300 nach Christus ungefähr in Kontakt standen. Und alle haben irgendwelche Theorien, wer das wohl schreiben hätte können. Der eine sagt, das ist wahrscheinlich Paulus, und weil er an die Juden geschrieben hat und bei denen ein bisschen umstritten war, hat er seinen Namen extra nicht reingeschrieben. Und es gibt alle möglichen Theorien. Es ist alles irgendwo logisch. Aber es ist halt nicht so, wo man sagen kann, yo, das ist es. Ist auch egal. Ne? Also wenn es tatsächlich von einer Frau geschrieben ist, dann kann ich ja verstehen, dass sie den Namen nicht reingeschrieben hat, weil dann die ganzen Konsis damals würden wahrscheinlich voll abgehen. Ist die Predigt aufgenommen? Gut. Dann ist das jetzt auch auf Aufnahme. Na gut. Nochmal von vorne. Nein. Nochmal die harmlose Variante. Okay. Und ich habe dann so, mir ist vor ein paar Wochen ist mir eine Sache aufgefallen, da ist mir tatsächlich ein roter Faden aufgefallen im Hebräerbrief, den ich so fast noch nie gefunden habe. Bei einem Theologen, das war sogar so ein richtig schlauer Theologe, jetzt nicht von einem der so diese typischen, ne, so ein richtig guter, der hat die ganze Zeit, da war mehr Griechisch im in seiner Erklärung als normale, also er hatte schon was auf dem Kasten. Und der sagt, im Hebräerbrief gibt es eigentlich 7 zentrale Themen. Und der nannte von diesen 7 zentralen Themen, der hat ja alle 7 erklärt. Und das stimmt auch, die 7 sind da auch. Da sagt er einmal, ist Glaube ein zentrales Thema. Dann einmal Perfektion oder das Vollkommene. Da kommt irgendetwas noch, was wirklich alles übersteigt. Dann die Verheißung. Als etwas Zukunft, auch als etwas Himmlisches, Besseres, so als großes Ziel. Dann das Ausharren, Überlegenheit, da ist ein besserer Bund, Jesus als besserer Priester, eine bessere Verheißung und so weiter. Ne? Dann hat er natürlich hier Zeugen, weil dieses eine Kapitel 11, das passt gar nicht so wirklich so rein in den Rest. Und das Erbe, diese 7 Themen hat er da gesagt, die sind da auf jeden Fall zu finden. Und dann ist mir etwas aufgefallen. Diese 7 zentralen Themen, das eigentlich zentrale Thema für mich, was ich so gesehen habe, ist die Verheißung. Das ist für mich der rote Faden im Hebräerbrief. könnt ihr ja mal gucken, lest euch den einmal komplett durch, ob ihr das in jedem Thema wiederfindet. Ne? Den roten Faden müsste man ja in jedem Thema wiederfinden, in jedem Kapitel wiederfinden. Und dann ist mir aufgefallen, tatsächlich diese 7 Themen, die er da nannt, die sind alle mit der Verheißung irgendwie verknüpft. Ne? Die Verheißung ist, haben wir durch Christus, das ist unser Erbe oder unser Lebensziel, die wird durch Glaube und Ausharren erlangen wir die. Christus hilft uns dabei als Hohepriester. Und dann haben wir die ganzen Zeugen, die diese Verheißung erlangt haben oder die für diese Verheißung sogar ihr Leben gegeben haben. Wir stehen in einer Erblinie mit ihnen, das ist unser Erbe. Und wenn diese Verheißung vollkommen ist, wenn sie erfüllt ist, dann ist das Ziel erreicht. Das ist so, ne, das sind diese 7 Themen, die kann man tatsächlich alle unter dem Oberthema die Verheißung zusammenfassen. Und das Interessante ist, dieses Konzept der Verheißung, das gab es vorher tatsächlich noch nicht. Das gab es vor dem hebräischen Glauben, vor dem jüdischen Glauben und später dem christlichen Glauben gab es das nicht. Weil die anderen Götter, die griechischen Götter haben überhaupt keine Versprechungen gemacht. Und die anderen Götter im Nahen Osten damals haben ihre Versprechen nicht eingehalten. Die haben nach Lust und Laune, je nachdem wie ihre Laune so war, ne, dafür haben wir, man hat ja die Quellen, haben sie halt ihre Versprechen gebrochen oder geändert, wie sie gerade lustig waren oder je nachdem, welche Frau ihnen gerade vor die Nase lief. Ne. Sowas gab es gar nicht. Und im Hebräischen war es aber so, dass Gott nicht nur Verheißungen gibt, sondern dass sogar jeder Ausspruch von Gott gleichzeitig auch eine Verheißung ist. Und das sehen wir ganz oft im Alten Testament, wo Gott zu Abraham sagt, schau dir die Sterne an, ich will dich zahlreich machen. Und das war die Verheißung für Abraham. Ich will deine Nachkommen genauso zahlreich machen wie die Sterne am Himmel. Das war dieses Reden Gottes, die unmittelbaren Aussprüche Gottes. Das, was Gott gesagt hat zu den Personen, war zugleich auch immer Verheißung. Zugleich auch immer ein Ziel, wofür es sich zu leben gelohnt hat. Das war das Ziel, wofür Abraham gelebt hat, dass er ein Nachkommen kriegt. Und das finden wir alles so im Hebräerbrief. Und wir gehen gleich mal los. Ich kann jetzt natürlich nicht hier kapitelweise und so alles durchgehen, ne? Will ich euch wirklich nicht zumuten. Aber wir machen so die ersten 3 Kapitel, überfliegen wir, also eine Tour de Force, keine Angst. Ne? Aus dem ersten Kapitel nur ein einziger Vers. Aus dem zweiten nur 5, 6 und aus dem dritten nur 1. Also so lange wird es hoffentlich nicht. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Und dieses Reden Gottes, das Reden Gottes ist gleichzeitig die Verheißung. Ja, jedes Wort, was Gott zu euch geredet hat, ist eine Verheißung. Und ihr könnt euch im Laufe dieser Predigt daran erinnern, welche Worte hat Gott zu euch gesprochen bis jetzt? Welche Worte hat Gott im letzten Jahr, in den letzten 5 Jahren, in den letzten 10 Jahren zu euch gesprochen? Was waren die ersten Worte, die ihr von Gott gehört habt nach eurer Bekehrung? Habt ihr das verfolgt? Das ist die ganz konkrete Ausprägung eurer Verheißung. Wir werden nachher noch sehen, was die eigentliche Verheißung ist. Ja. Aber das Reden Gottes ist total zentral und passt bloß auf, dass ihr bezüglich des Reden Gottes keine komische Theologie habt. Ja. Weil das hängt auch immer mit der Verheißung zusammen und das ist, werden wir nachher noch sehen, die Verheißung ist critical, kritisch. Ihn, also den Sohn, Jesus Christus, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Und durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Hier geht's gleich los. Das ist ganz entscheidender Nebensatz. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Das ist uns irgendwie klar, ne? Philipperbrief, ne? Jedes Knie muss sich ihm beugen. Er hat einen Namen gekriegt über alle Namen. Kennen wir vielleicht viele Verse, ja? Das ist gleich, werdet ihr sehen, das ist total zentral. Christus ist der oberste Herrscher von diesem Planeten. Er hat ihn eingesetzt. Und dann geht er natürlich weiter, der ist sogar mächtiger als die Engel und alles weiter und so weiter. Ne? Und dann geht es in Kapitel 2 da weiter, neben diesem diesem Abstecher, wo er erklärt, dass Christus auch größer ist als die Engel und so weiter. Das soll für heute, ist das nicht so entscheidend. Darum, 2 Vers 1, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Also wie ich das schon gesagt habe, wir erinnern uns, was für Dinge hat Gott uns gesagt? Was war der Vers, mit dem Jesus mich gecatcht hat? Mein allererster Vers, das Wort Gottes, durch das ich wiedergeboren wurde, war Johannes 14, Vers 15, wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten. Das war das erste Wort, fällt mir gerade ein, womit Gott mich gecatcht hat. Natürlich nicht nur auf das erste Wort, sondern auf alle Worte, die Gott uns gesagt hat. Aber darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht abgleiten. Und das ist auch schon wieder ganz typisch für diesen Hebräerbrief. Wir finden da mehr Warnungen als in jedem anderen Brief in der Bibel. Ich meine, vielleicht im Neuen Testament, sage ich mal. Klar, es gibt ja im Alten Testament diese obskuren Propheten, die ganze Zeit nur mit dem Knüppel draufhauen. So, pass bloß auf, du. Ne? Aber im Neuen Testament, 2. Petrusbrief vielleicht noch, der ist auch voller Warnung, eine einzige Warnung durch, aber der ist nicht so lang, da sind bei weitem nicht so viele. Wir haben hier richtig viele Warnungen. Ja? Das ist gleich die erste Warnung. Ich kann euch mal kurz zeigen, damit ihr so einen Eindruck kriegt, ne, wie viele Warnungen sind denn da? In Kapitel 2, Vers 1 bis 4 haben wir eine Warnung, die lesen wir gleich. Kapitel 3, 7 bis 19, fast das ganze Kapitel ist eine einzige Warnung. Passt bloß auf, dass ihr nicht so wie das Volk Israel endet. Kapitel 4, 1 bis 13, das halbe Kapitel von 4, passt bloß auf, ne, dass ihr nicht so endet wie das Volk Israel, nachdem es ins heiße Land eingezogen ist. Kann euch genauso passieren. Kapitel 6, 4 bis 8, ne, da sind so richtig heftige Verse, wo steht, es gibt auf jeden Fall irgendwann ist vorbei, es gibt ein zu spät, pass bloß auf, dass es bei dir nicht, ne, du nicht dahin kommst. Kapitel 10, 26 bis 31, Kapitel 12, 12 bis 29, diese letzte Warnung, das ist die allerletzte Warnung, die gucken wir uns auch noch am Ende genauer an. Also das ist richtig voll. Und manche Christen sind ja so ein bisschen, je nach, ne, theologischer Ausrichtung, sind ja so ein bisschen verunsichert, wenn so viele Warnungen kommen, weil sie so sehr die Sicherheit betonen. Das hat den Hebräerbrief auch in manchen Ecken so ein bisschen unbeliebt gemacht. Aber es ist das Wort Gottes und wir wollen uns dem stellen, wir wollen da jetzt nicht mit irgendeiner Brille dran gehen. Ja. Und hier heißt es, darum, weil Christus über alles gesetzt ist, weil er wirklich der Größte ist, darum sollten wir umso mehr auf das achten, was wir von ihm gehört haben, damit wir nicht abgleiten. Petrus sagt ungefähr dasselbe, er sagt, liebe Brüder, wenn ihr eure Berufung und eure Erwählung festmacht, ist anscheinend kein automatischer Prozess, ne? Sonst wäre diese Aufforderung ja obsolet. Wenn ihr eure Berufung und eure Erwählung festmacht, dann werdet ihr nicht straucheln. Das ist inhaltlich genau die gleiche Warnung wie hier. Ja? Passt bloß auf, liebe Gemeinde, passt auf, erinnert euch an das, was Jesus euch gesagt hat in eurem Leben. Was ihr wirklich verstanden habt, klar, wenn ihr die Bibel 2-3 Mal durchgelesen habt, hat Jesus theoretisch eine ganze Menge zu euch gesagt, nämlich, das ist ja sein Wort. Ja. Aber was sind die Verse, die richtig bei euch reingehauen haben? Was sind die Worte Gottes, die richtig in euch Wurzel geschlagen haben? Ja, die Frucht getragen haben. Und dann geht es weiter in Kapitel 2, Vers 2. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing. Und welches Wort meint er? Was ist das hier für eine Referenz? Das durch Engel gesprochene Wort. Das ist ganz typisch für den Schreiber vom Hebräerbrief, aber auch für ganz typisches Thema auch bei Paulus. Das ist der Sinai. Das ist das Gesetz, was das Volk Israel empfangen hat. Und das war zuverlässig. Das war jetzt nicht so. Und später in Kapitel 12 wird ja auch Berg Zion und Berg Sinai gegenübergestellt. Paulus macht das ja im Galaterbrief. Ne? Er sagt, Hagar ist der Berg Sinai, das ist das alte Jerusalem, das ist das Gesetz. Ne? Und dem gegenüber steht das neue Jerusalem, unsere Mutter, der Berg Zion. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, das war die Strafe des Gesetzes, ne? Und dieses Drastische, ne? Damals beim Gesetz. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Also die Logik ist hier, wir haben jetzt was viel Größeres. Wir haben Christus, der ist über alles, der ist das Größte überhaupt. Ne? Und wenn wir das missachten, das ist noch größer als das Gesetz. Das ist noch größer als was unsere Väter gehört haben. Wenn wir das missachten, dann haben wir wirklich ein Problem. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkung und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Er redet über die Apostel, die erste Gemeinde, ne, die haben diese so große Errettung, das wird hier so schön oder betont, ne, wenn wir eine so große Errettung haben, die ist viel größer als alle Arten von Errettung, die vielleicht die Leute im Alten Testament hatten. Ja. Und einen Moment. So. Ja. Und diese Logik der ersten Warnung, die finden wir in jeder anderen Warnung. Es ist genau die gleiche Logik. Weil wir etwas Größeres haben, weil wir etwas Besseres haben, was total unvergleichbar ist, weil wir etwas vor uns haben, ein Ziel vor Augen haben, was so gewaltig ist, ist es umso tragischer, wenn wir das verpassen. Ja? Und keine Angst, wenn ihr jetzt schon hier Zittern und Furcht habt, oh, bin ich, der das verpasst und so, keine Angst, chill. Ja? Die Angst wird euch im Hebräerbrief auch genommen und wird auch genau gesagt, was einfach zu tun ist, damit wir es nicht verpassen. Also da wird nicht nur noch, im Hebräerbrief wird nicht nur gewarnt, sondern wird auch genau gezeigt, welcher Weg wirklich zu gehen ist. Ne? Denn nicht, Vers 5, denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt. Und jetzt wissen wir auch schon, worum es geht. Es geht um eine zukünftige Welt. Es geht nicht in erster Linie um diese. Und diese zukünftige Welt oder die wirklich Sichtbarwerdung des Vollendung des Reiches Gottes, wenn man so möchte, die gehört nicht den Engeln. Sondern an einer Stelle bezeugt jemand, das ist jetzt Vers 6, ausdrücklich, ne, das ist typisch Hebräer-Style, irgendjemand hat mal gesagt irgendwo, ne, an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst oder der Sohn des Menschen, dass du ihn achtest? Ne? Das ist natürlich aus Psalm. Ich glaube 22 oder so, hat der Schreiber des Hebräers vergessen. Beziehungsweise damals gab es wahrscheinlich noch nicht die gleiche Nummerierung wie wir. Okay, lassen wir ihm das mal durchgehen. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Und klar, es ist eine messianische Prophezeiung, es geht hier um den Menschensohn, um den Sohn des Menschen, aber nicht nur. Jesus zitiert diese gleiche Stelle in den Evangelien. Und auf wen wendet er sie da an? Auf uns Menschen. Also die kann man, genauso wie diese Stelle auf den Sohn des Menschen anzuwenden ist, können wir sie auch auf jeden Einzelnen von uns anwenden. Du hast den Menschen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und du hast ihn gesetzt über das Werk deiner Hände. Du hast ihm diese ganze Erde untertan gemacht. Du hast den Menschen hier hingesetzt mit einem Regierungs-, Verwaltungs-, Herrschungsauftrag. Hast alles, Vers 8, alles hast du seinen Füßen unterworfen. Und wir sind da schnell immer an Jesus zu denken. Ja, Jesus ist ja seit seiner Auferstehung, ne, seitdem er in den Himmel gefahren ist, er sitzt ja zu Rechten des Vaters und herrscht über alles. Aber das bezieht sich nicht nur auf, das ist natürlich richtig, aber es bezieht sich nicht nur auf Jesus. Es bezieht sich auch auf dich und auf mich. Alles ist deinen Füßen unterworfen. Und jetzt hier bezieht der Verfasser vom Hebräerbrief, indem er ihm aber alles unterworfen hat, bezieht er es auf Jesus. Später macht er dann den Bogen und bezieht es auch auf uns, sehen wir gleich noch. Das, ne? Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Ich weiß nicht, theoretisch könnte man jetzt vom Deutschen, könnte man das ihm auch dem Menschen, könnte man das immer noch auf alle Menschen beziehen. Intuitiv würde ich jetzt sagen, er redet jetzt hier von Jesus, weil es im Vers 9 dann kommt. Ne? Auf jeden Fall sehen wir noch nicht, dass Jesus wirklich der Herrscher über diese Erde ist. Wir wissen das. Und wir wissen aus anderen Stellen, Jesus sitzt zur Rechten des Vaters, wartet, worauf? Bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße werden, bis alles ihm unterworfen wird, bis er als König wiederkommen kann. Jesus ist einmal als Mensch geboren und Jesus wird bildlich gesprochen noch einmal als König geboren und als Braut, Bräutigam seiner Gemeinde wiederkommen, ja, und dann als König. Dann wird diese Herrschaft, die er jetzt schon angetreten hat, dann werden wir das auch sehen. Aber ne, hier steht, wir sehen es jetzt noch nicht. Vers 9, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, der Urheber ihres Heils durch Leiden zu verenden. So, und hier haben wir den nächsten Hinweis, ne? Wir Menschen, wir herrschen tatsächlich mit Jesus mit. Jesus hat durch seinen Tod viele Söhne zur Herrlichkeit geführt, und zwar zur gleichen Herrlichkeit, die er auch hatte. Das wird in Johannes 17 erklärt, ne? Denn ich will, dass die bei mir sind, so sind wie ich, sagt Jesus da, dass sie die gleiche Herrlichkeit haben, die ich hier habe. Ja? Das war auch ein Ziel, dass er uns fähig macht, dass Jesus uns ausrüstet, mit ihm zu herrschen, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit führt. Und das ist alles, all diese Verheißungen, die wir hier über Jesus und über uns lesen, das ist ein Teil dieser Verheißung, die über euch allen geschrieben steht, die über jedem Menschen, die theoretisch jedem Menschen auf diesem Planeten offen steht, zur Verfügung steht. Ja? Über alles herrschen mit Jesus, das ganze Werk unter unseren Füßen, ja, dass wir Söhne der Herrlichkeit sind. Und hier heißt es dann weiter, aus diesem Grund schämt er sich nicht, Vers 11, sie Brüder zu nennen, dass wir Brüder von Jesus sind, dass wir sozusagen, Jesus ist gestorben, um uns auf sein Level raufzuheben, um uns ihm gleich zu machen. Das hört sich irgendwie so fromm an, ne? Ja, wir wollen Jesus ähnlich, wir wollen Jesus gleich sein, aber ne, wenn man das zu Ende denkt, ist es schon sehr krass, sehr radikal, dass du zwischen dir und Jesus kein Unterschied ist. Ne? Ob die Menschen dir begegnen oder Jesus begegnen, ist das Gleiche, dass du ein Jesus bist, dass du ein kleiner Christus bist. Ja? Er schämt sich, ne, das ist die Bedeutung, dass er viele Söhne zur Herrlichkeit führt und dass er uns Brüder nennt. Jesus hält sich noch nicht mal für was Besseres. Ja? Das ist das Ziel. Und dann heißt es in Vers 14 weiter, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, Jesus, gleichermaßen Fleisch und Blut, Mensch geworden, dessen teilhaftig geworden, damit er durch seinen Tod, den außer Wirksamkeit setzt, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Also Jesus ist auch gestorben, um uns aus der Macht des Teufels zu befreien. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht, Todesangst ihr ganzes Leben in Knechtschaft gehalten wurde. Der Teufel manipuliert uns Menschen durch Todesangst oder durch Furcht. Und Jesus ist gestorben, um uns von der Macht des Teufels zu befreien und um uns von der Angst, von der Furcht zu befreien. Denn er nimmt sich nicht der Engel an. Er hat das alles nicht für die Engel getan, ne, sondern das, was Jesus am Kreuz getan hat, gilt tatsächlich nur der Gattung Mensch. Ja, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Und dann heißt es in Kapitel 3, Vers 1, daher, ihr heiligen Brüder, ja, das müsst ihr genauso auf euch beziehen, liebe heiligen Brüder hier in der Ostlingstraße, weil das war ja ein Brief an die ganzen Christen da, die ganzen hebräischen Christen, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung. Ja. Und das, was wir gerade eben in Kapitel 2 alles gelesen haben, das ist diese himmlische Berufung, das ist unser Erbe oder unsere Verheißung, für die wir leben. Ja. mit Jesus herrschen über die zukünftige Welt, diese zukünftige Welt verwalten, regieren, schon jetzt auf dieser Welt frei von der Macht, vom Einfluss des Teufels zu sein, frei von Angst zu leben, ein Bruder Jesus zu sein, ihm gleich zu sein, ja, und ein Sohn der Herrlichkeit zu sein. Das ist die Berufung, die über jedem von euch geschrieben steht. Und ich bin mir sicher, bei eurer Bekehrung, bei eurer Wiedergeburt oder bei vielleicht anderen Erlebnissen mit Gott, vielleicht der Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder so, habt ihr sicherlich irgendwas davon geschmeckt, in irgendeiner Form, irgendein Aspekt von dieser himmlischen Berufung, von dieser Verheißung, die über euer Leben steht. Ihr seid von Neuem dazu geboren worden, nicht damit es im Himmel ein bisschen voller ist, ja, nicht damit die Kirchen ein bisschen voller sind, nicht damit es hier auf der Welt ein bisschen erträglicher wird, das wird es ja alles dadurch, aber ihr seid in erster Linie geboren, um mit Christus zu herrschen, um wie Christus zu sein, ein Bruder Jesus zu sein und mit ihm eine ganze Welt zu regieren. Ja. Und wenn wir mal Offenbarung, und das ist ein Thema, ist interessant, das war den ersten Christen total klar. Ja. Da lesen wir so Sachen, da schreibt Clemens von Alexandrien, die Gemeinde ist der Lehrmeister der Nationen. Und wir werden eines Tages alle Nationen lehren und unterrichten in den Dingen Gottes und so weiter. Das ist ihm völlig klar. So, ne? Und diese selbst, heute ist die Gemeinde meistens ein Haufen Leute mit Minderwertigkeitskomplexen. Ja, wenn wir so eine Berufung haben, boah, du sollst die ganze Welt verwalten, du sollst über alles herrschen, kommt nicht so gut mit Minderwertigkeitskomplex, ne? Wenn du von dir denkst, oh, ich bin ja ein kleiner sündiger Wurm, ich kriege das nicht hin, ne? Ich versage nur immer wieder und Scham ist da die ganze Zeit um dich rum und so weiter, ne? Nee. Und die Christen, die ersten Christen, die wurden verfolgt und die hatten es nicht so gut wie wir, aber diesen Minderwertigkeitskomplex hatten sie nicht. Den Schuh haben sie sich nicht angezogen. Denen war klar, wir werden mit Christus herrschen. Und schlagt mal Offenbarung Kapitel 2 auf, Sendschreiben, Gemeinde von Thyatira, 26, 27, 28. Da heißt es am Ende an diese Gemeinde, das war jetzt nicht die tollste Gemeinde, es war eine Gemeinde, wo allerhand Sünde drin zu finden war. War wirklich keine gute, ne? Es war eine Gemeinde, die hätte allen Grund gehabt, sich zu schämen und sich minderwertig zu fühlen. Ja? Wir lesen hier von Unzucht, Götzenopfer und all sowas, sexuelle Unmoral, all sowas war in der Gemeinde. Ja? Kapitel 2, Offenbarung Kapitel 2. Und dann ganz am Ende gibt es ja für jede Gemeinde immer diese Verheißung. Ja? Was hat diese Gemeinde für eine Was hat diese sündige Gemeinde für eine Verheißung? 2, Vers 26. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden, regieren, wie man irdene Gefäße schlägt, wie ich es auch von meinem Vater empfangen habe. So wie ich das auch tue. Ne? Diese Vollmacht habe ich auch von meinem Vater empfangen, sagt Jesus, als ich aus dem Grab auferstanden bin. Als ich in den Himmel aufgefahren bin. Das ist meine Vollmacht, sagt Jesus. Und wer von euch Sündern, ne, wer von euch aus dieser Gemeinde, wer überwindet, dem werde ich meine gleiche Vollmacht geben. Ja, der wird genauso mit mir herrschen. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Das ist ziemlich krass. Ja. Und wenn wir eine Seite weiterblättern, Kapitel 3, das ist die Gemeinde von Laodicea, das ist die schlimmste von allen. Das ist eine Gemeinde gekennzeichnet durch Apathie, Passivität, Resignation. Die sind weder, ne, die brennen nicht, die sind weder heiß noch kalt, denen ist alles egal. Das ist die klassische postmoderne Gemeinde, ja. Da haben alle nur gechillt. Weiß ich nicht. Aber chillen ist für mich, ne, chillen. Bist du nicht heiß oder kalt? Bist du. Da heißt es auch in Vers 12, wer überwindet, den will ich zu einer Vers 3, Vers 21. Ja. Siehe, ich stehe vor der Tür, das ist 20, und dann heißt es Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. So wie ich auch überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. So, warte mal, Jesus, ne? Du willst diesen Typen, willst du echt zumuten, mit dir auf dem, die gleiche Vollmacht zu geben, die du und dein Vater hat. Das ist ein bisschen gefährlich, ne? Oder? Das ist ein bisschen krass. So, ja, es ist ein bisschen krass. Ja, das ist ein bisschen krass, was Jesus mit dir vorhat. So. Ne? Und wenn man diese Auslegung, es gibt ja diese Auslegung, diesen Schlüssel, diese Dissensschreiben, wenn man die sozusagen kirchengeschichtlich auslegt, dann ist Laodicea tatsächlich die letzte Gemeinde. Ne? Die letzte Gemeinde vor der Wiederkunft Jesu. Und das macht ja auch Sinn, weil in Vers, ne, das gibt es ja auch so ein paar Hinweise drin, aber so, ne, das ist die Gemeinde, die tatsächlich am meisten in unsere Zeit passt. So, ne? Und das ist was über uns, das ist ein Teil dieser Verheißung, die der Hebräer, Schreiber vom Hebräerbrief, da angesprochen hat. Das ist dieser Anteil an der himmlischen Berufung, die wir alle haben, mit Christus zu herrschen. Ja? Und das war den ersten Christen völlig klar. Das war ihr Selbstverständnis als Christ, als Sohn Gottes, als wiedergeborener Christ, werde ich hier ausgebildet zum Regieren. Ne? Dieses kurze Ende des Kabels ist meine Azubi-Zeit hier auf der Erde. Und dann kommt die Ewigkeit. Ne? Und da langweilen wir uns nicht auf einer Wolke und spielen irgendwie auf Harfen, so schreckliche Instrumente. Ne? Würde ich durchdrehen, wenn ich da wirklich auf einer Harfe spielen müsste. Wir haben da tatsächlich was zu tun. Ja. Und wir finden das noch weiter. Ich gebe noch mal drei Verse gebe ich dazu. Noch einmal Daniel 7. Ja, da wird diese Berufung auch, diese Verheißung, unser Erbe beschrieben. Daniel 7. Daniel kommt nach Sprüchen, nach Jeremia, nach Jesaja, vor Hosea, genau nach Hesekiel. Hesekiel ist ein dickes Buch. Die Wahrscheinlichkeit, dass man das sofort auch beim Aufschlagen ist relativ groß, also da müsst ihr nicht mehr lange weiterblättern. Daniel Kapitel 7. Darüber habe ich vor ein paar Wochen mal hier versucht, eine Bibelarbeit zu machen. Ist grandios in die Hose gegangen, weil keiner sich beteiligt hat. Und da ist ein ganz schräges Kapitel, wo Daniel so Visionen hat von irgendwelchen Herrschern und bösen Typen, Antichristen, ja, die Christen fertig machen wollen, die Christen besiegen wollen. Ne, und das sind so ganz komische Metaphorik, ganz komische Bildsprache ist da von irgendwelchen Typen oder Viechern mit Hörnern und sowas alles. Ne? Und das sind irgendwelche Herrscher. Vers 21, ich schaute, wie dieses Horn, also dieses Horn ist dieser Herrscher, diese Macht, Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand, mir die Gemeinde fertig machte. Aber, der Satz ist noch nicht zu Ende, bis der Hochbetagte kam, das ist Gott, und was macht Gott jetzt? Den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab. Und die Zeit begann, dass die Heiligen das Reich in Besitz nehmen. Das ist unsere Berufung. Ja? Das ist was wir gerade im Hebräerbrief gelesen haben. Die zukünftige Welt, die nicht den Engeln hat er diese zukünftige Welt unterstellt, sondern uns. Und wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Und wer überwindet, der wird mit eisernem Stabe die Völker regieren. Wisst ihr, wo das Zitat kommt? Aus Offenbarung 2,26? Das ist die messianische Prophezeiung über Jesus aus Psalm 2. Ja? Jesus ist eigentlich der mit eisernem Stab die Völker regiert im tausendjährigen Reich. Aber Jesus sagt so, hey, ich habe keinen Bock, das alleine zu machen. Ich brauche euch alle, ich möchte euch alle dabei haben. Ja? Und davon spricht Daniel 7 hier. Ja? Irgendwann greift Gott ein und sagt, so, ist Schluss mit lustig. Meine Heiligen werden sich jetzt auf den Thron setzen. Ja, und wir lesen hier weiter, 26. Das Gericht wird sich setzen. Ja, und wem ist das Gericht übergeben? Den Heiligen des Allerhöchsten, den Christen. Das Gericht wird sich setzen und ihm, diesem bösen Herrscher, die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Ja, das ist unsere Berufung. Das ist auch das Selbstverständnis der ersten Christen. Wir werden herrschen. Und wenn wir zurück zur Offenbarung gehen jetzt, 20, jetzt gehen wir ganz ans Ende. Offenbarung ist voll davon. Ja? Offenbarung ist kein Buch, kein so ein Jammerbuch, so, hoha, was wird alles kommen, wie schlimm und so. Nein, Offenbarung steht am Anfang und am Ende steht diese Verheißung, dass wir herrschen werden. 20 Vers 4, ja. Also in 20 Vers 1, ich sah einen Engel aus dem Abgrund herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes, eine große Kette in der Hand, ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind, und nach diesem muss er für eine kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah, jetzt kommt der Parallelvers zu dem Vers aus Daniel, und ich sah, und sie, wer sind sie? Sie setzten sich darauf, es ist nicht Gott offensichtlich, ne? Sondern es sind mehrere. Ich sah Throne, Plural, und sie, Plural, setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, den Heiligen, euch. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, von dem Zeugnis Jesu, lesen wir in Hebräer 11 noch eine ganze Menge, ne? Da kommen wir heute nicht zu. Und um des Wortes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und regierten mit die 1000 Jahre mit Christus. Ja? Das ist die Verheißung. 21,7, nächstes Kapitel. Ja, das nächste Kapitel fängt damit an, ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Das neue Ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabsteigen wie eine geschmückte Braut. Ich hörte eine laute Stimme sagen, siehe das Zelt Gottes, die Wohnung Gottes, die Gegenwart, die spürbare Gegenwart Gottes bei den Menschen, und zwar für immer. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein, Gott selbst wird bei ihnen sein, er wird alle Tränen abwischen von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und dann heißt es in Vers, ne, siehe, ich mache alles neu. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Und jetzt kommt es in Vers 7. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein, er wird mein Sohn sein. Ja. Das ist, wovon der Schreiber im Hebräerbrief, wir gehen zurück zu Hebräer 2 und 3, das ist, wovon er im zweiten Kapitel geredet hat. Ja. Nicht den Engeln wird die zukünftige Welt unterstellt, sondern euch, sondern uns, mit Christus zusammen, nicht ohne Christus. Ja. Daher, 3 Vers 1, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an dieser himmlischen Berufung, und das ist eure himmlische Berufung, mit Christus auf dem Thron zu sitzen, ja, und nicht irgendwie in so einem komischen Himmel, wo nur Wolken sind und wo nur Langeweile ist und nichts zu tun ist. Nein, in einer tatsächlichen zukünftigen Welt, die noch realer sein wird als diese. Ja, als Christ minderwertig, wenn wir das realisieren, ja, als Minderwertigkeitskomplex und Schamgefühl als Christen, ein bisschen fehl am Platz, ne? Und ich weiß nicht, kann sich jemand etwas Größeres vorstellen, als über eine ganze Welt, ne, Teil so einer Weltregierung zu sein? Weiß ich es nicht. So, ne? Nicht, dass wir jetzt vielleicht irgendwie scharf drauf sind oder so. Es gibt ja genug Leute, die sind scharf auf sowas. Und leider oft auch die Falschen oder so. Ne? Und man muss ja auch die passende Haltung und Ausbildung und Einstellung zu sowas haben, um mit so einer Macht umgehen zu können. Aber das ist unsere Berufung. Ja. Das ist unsere Berufung. Und all die Warnungen, die wir in diesem Hebräerbrief finden, die laufen alle nach der gleichen Logik ab, weil so etwas Krasses über euch geschrieben steht, weil ihr alle so etwas Krasses in Aussicht habt, wäre es ganz schön dämlich von euch, wenn euch das scheißegal ist. Das ist die Logik hinter all den Warnungen. Es wäre ganz schön dämlich von euch, wenn ihr das, ne? Wenn ihr sagt, ach, was juckt mich das alles? Wäre ganz schön dämlich, wenn wir sagen, ach komm, hier, ne, wir wollen noch hier, ne, lieber Haus, lieber fettes Auto oder lieber irgendwie für diese Welt leben und so. Das wäre ganz schön dämlich. Lest euch das mal durch zu Hause, wenn ihr mir nicht glaubt. Ne? Die Warnung habe ich euch ja aufgelistet, aber die findet ihr auch selber. Ja? Und ich will mit zwei Versen schließen, mit zwei dieser Warnungen schließen. Oder Aufforderungen und Warnungen. Eine Aufforderung und eine Warnung. Hebräer 6, Vers 11. Das ist eine der Stellen, mit denen Gott mich von Anfang an getriggert hat. Auch schon sehr, sehr lange ist mir diese Stelle aufgefallen. Hebräer 6, Vers 11 und 12. Und da heißt es, wir wünschen aber... jetzt sind hier auf einmal mehr Schreiber im Hebräerbrief. Vielleicht haben den ja doch mehr geschrieben, weiß ich nicht. Plural fällt mir gerade auf. Wir wünschen aber, dass jeder von euch, ihr alle Christen, die hier in der Ostingstraße die Macht sich versammelt seid, wir wünschen, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, an den Tag lege, zeige. Also, dass ihr richtig brennt. Ja? Das ist das Gegenteil. Eifer ist das Gegenteil von lau, von resignieren, von apathisch, von chillen. Wir wünschen uns, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr diese Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende. Ja, welche Hoffnung denn? Dieser Verheißung, dieser himmlischen Berufung, die Hoffnung, mit Christus auf dem Thron zu sitzen, die Hoffnung, Teil einer besseren Welt zu sein, wo es kein Leid, wo es keinen Schmerz geben wird, wo kein Tod mehr sein wird und sowas. Ja, wir wünschen, dass ihr richtig Eifer habt, dass ihr richtig Bock drauf habt. Und dass ihr das mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, weil das kann nämlich ganz schön dauern. Das ist einer der Gründe, warum dieser Brief geschrieben wird, um diese Leute wirklich zum Ausharren, zur Geduld zu ermutigen. Und warum? Warum brauchen wir da einen Eifer? Vers 12. Damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Ja, dieses Thema Verheißung ist tatsächlich in jedem Kapitel zu finden. Es zieht sich wie so ein Faden durch den Hebräer. Ist das, was die ganzen Kapitel zusammenhält. Ne? Und wir sollen sollen Nachfolger von den Typen werden. Deswegen kommen die Typen ja im Kapitel 11 alle, Abraham, Noah und so weiter. Ja? Deswegen macht das ja Sinn, dass die alle aufgezogen werden. Wir sollen genauso wie die, sollen wir der Verheißung hinterherjagen und ein Eifer an den Tag legen. Ja. Das wünscht sich der Schreiber des Hebräerbriefs von uns. Und das Interessante ist, wie kriegt man diese Verheißungen? In den meisten Büchern, christlichen Büchern steht durch Glauben. Es steht hier nicht. Hier steht durch Glauben und Geduld. Das ist blöd, ne? Durch Glauben ist einfacher. Ja? Aber hier steht tatsächlich durch Glauben und Geduld. Wird tatsächlich sehr oft unterschlagen, dieser zweite Teil, Geduld. Ne? Das ist ein Warten notwendig. Ne? Die Hebräer-Christen, wenn man da den geschichtlichen Kontext liest, die waren auch in vieler Hinsicht verunsichert, ne? Wegen der zeithistorischen Ereignisse, die da passiert sind. Aber wir wünschen euch, ja, dass ihr denselben Eifer zeigt, dass ihr diese Hoffnung, diese Verheißung festhaltet, damit ihr nicht träge, nicht faul, nicht apathisch, nicht resignierend, nicht passiv werdet. Ne? Sondern ihr müsst diese Worte, die Gott zu euch gesprochen hat, das ist ja eine gewaltige Verheißung, aber irgendein Teil habt ihr davon schon mal gerochen. Irgendwas hat Gott euch davon, und da klammert ihr euch dran, dem geht ihr hinterher. Und das kann dauern, ja. Hier steht es weiter, in Vers 15 steht hier weiter, und da jener, gemeint ist Abraham, da jener auf diese Weise geduldig wartete, bekam er die Verheißung. Ja. So, es lohnt sich, die Verheißungen, die Gott uns gesagt hat oder die wir in der Bibel finden, es lohnt sich, da hinterher zu gehen. Ja. Wenn ihr gar keine habt, sucht euch irgendwelche aus der Bibel raus und fangt an. Ja. Und der letzte Vers ist in die letzten Verse in Kapitel 12. Ich ich lese mal ab Vers 12. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet, und jetzt kommt's, achtet darauf, das ist wieder so eine Warnung, achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes verpasst. Ich lese mal hier eine andere Übersetzung vor. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht. Denn das ist die größte Sünde für den Verfasser des Hebräerbriefs, dass einem das alles egal ist. Das ist in Vers 6 erklärt er auch, das ist die Sünde, wenn dir das alles egal ist, wenn dir die Gnade Gottes egal ist, ja, und bis zu deinem Tod egal bleibt, dann hast du echt ein Problem. Ne? Dann ist irgendwann vorbei. So, ja, also solange ihr lebt, habt ihr noch die Chance. Also muss jetzt hier sitzen, sich vom Teufel irgendwie Angst einjagen lassen, so, ne, dass es bei dir schon vorbei ist. Ne? Nein, solange du atmest, ja, kannst du diesen Kurs einschlagen. Die Gnade ist jeden Morgen neu, genau. Ja, ne? Aber irgendwann atmest du nicht mehr. Ja? Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht oder die Gnade versäumt. So, ja? Also du versäumst sie aktiv, indem du dich nicht drum kümmerst. Das wird hier gleich erklärt. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Dass nicht jemand ein unzüchtiger und gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erzgeburtsrecht verkaufte. Und all diese Warnungen im Hebräerbrief kann man damit zusammenfassen. Sei nicht wie Esau. Denn Esau war seine Verheißung egal. Ja? Esau wollte lieber was zu essen, als irgendetwas Großes, ein großes Ziel, worauf er vielleicht geduldig warten musste. Ja? Und wir haben ein noch viel größeres Ziel als Verheißung über unserem Leben als Esau. Ja? Die Verheißung, die über Esaus Leben stand, war, du wirst in der Linie Christi stehen, ne? In dieser Linie. Aber die Verheißung, die über uns ist, wir stehen in dieser Linie, wir stammen von Christus ab, aber die Verheißung, die über uns steht, wir werden mit Christus regieren. Ne? Sein, damit jemand, und das Krasse ist hier diese Assoziation, unzüchtiger, gottloser Mensch. In Kapitel 3 und 4 wird sowas auch, dieses Versäumen der Gnade wird ein böses Herz genannt. Also richtig drastische Worte hier. Dass nicht jemand ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erzgeburtsrecht verkaufte. Und jetzt kommt die Begründung, denn ihr seid nicht zum Berg Sinai gekommen. Denn ihr seid, die gleiche Logik wieder, denn ihr seid zum Berg Zion gekommen, zum neuen Jerusalem. Ihr habt diese große himmlische Verheißung über euch. Ihr seid hier, ihr seid ein Teil dieser neuen Welt, ihr seid ein Teil dieser neuen Regierung. Ihr seid ein Teil derer, die Gott ausbildet, damit sie mit ihm die Welt neu ordnen und herrschen. So, ihr, deswegen, ja, und wir können das genauso, vielleicht nicht für ein Linsengericht wie bei Esau, sondern für, was weiß ich, für ein gutes, chilliges Leben hier auf diesem Planeten, ne? Diesseits der Ewigkeit, ne, für eine gute kurze Zeit, diesseits der Ewigkeit, können wir das eintauschen. Oder wir können einfach sagen, ach, ich bin ja Christ und so, also. Die Logik ist hier, Gnade verachten, die Gnade verpassen, gottloser Mensch, unzüchtiger, böses Herz. Ja. Esau tat genau das Gegenteil wie Abraham. Abraham, haben wir gelesen, hat geduldig gewartet und geglaubt. Esau verachtet eine große Verheißung und zog etwas Wertloses, eine Speise vor. Und Römer 9, Vers 13 kennen wir alle und haben uns alle schon mal drüber gerätselt. Da sagt Gott, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Das hat Paul vor ein paar Wochen hier gesagt. Und spätestens jetzt müsste jedem klar sein, warum Gott sowas sagt und warum Gott Jakob geliebt hat und warum Gott Esau gehasst hat. Und du kannst entscheiden, ob du ein Jakob oder ein Esau sein willst. Das hängt von dir ab. Ja? Und Gott hat Esau gehasst, weil es ihm egal war. Und Gott hat Jakob geliebt, weil ihm diese Verheißung nicht egal war. Und bei Jakob war es sogar so, Jakob hat sogar diese Verheißung mit unlauteren Mitteln versucht zu verwirklichen.
was auch nicht okay war, was Gott auch nie gerechtfertigt hat, was auch blöde Konsequenzen gezogen hat. Aber das Entscheidende, das war nicht das Entscheidende. Dass Jakob Fehler gemacht hat, war nicht das Entscheidende. Ne? Entscheidend war, dass er Bock auf diese Verheißung hatte. Und das andere hat Gott dann geregelt oder musste Jakob ausbaden? Ja, aber das Ende war gut. Und die Verheißung hat er. Und Esau nicht. Esau war vielleicht ein viel anständigerer Mensch als Jakob, hat vielleicht die Dinge richtiger gemacht, aber das war nicht das Entscheidende. Ja. Und ich sehe so, wir als Leitung, wir waren ja in, wie nennt man das, Klausur, ne? Wir haben uns getroffen für ein Wochenende und gebetet und mit Gott über all das so geredet, in welche Richtung es geht und wohin das geht. Ja. Wir haben im Grunde diesen Fehler gemacht, mehr oder weniger. Das hat Gott uns so klar gemacht. Ja. Wir hatten natürlich Angst, nach unseren Fehlern in der Vergangenheit nochmal Fehler zu machen. Man will alles richtig machen. Ne? Und bevor man dann einen Fehler macht, macht man lieber gar nichts, natürlich. Das ist eine ganz normale Reaktion. Wenn man sich einmal die Finger verbrannt hat, ist man natürlich vorsichtiger. Ne? Aber die Gefahr ist natürlich, dass man dann zu vorsichtig wird, dass man dann nur noch aufpasst, dass man dann gar nicht mehr wirklich diesen Eifer zeigt, beweist, der Verheißung nachzujagen, dem, was Gott uns ja in der Vergangenheit gegeben hat. Gott hat uns da ja eine Menge gegeben. So. Und das tut uns leid. Ne? Da müssten wir eigentlich euch als Gemeinde auch um Vergebung bitten, obwohl ich vermute jetzt, dass das euch gar nicht so klar ist oder so. Vielleicht war, aber das ist ja auch egal. Ja? Aber das wollen wir auf jeden Fall ändern. Ne? Wir haben definitiv im Zuge dessen unsere Begabungen unter den Scheffel gestellt oder so, ne, die Gott uns eigentlich gegeben hat. Vielleicht ihr ja auch. Also ich auf jeden Fall. Ne. Und dann sitzt, ich kann für mich reden, dann sitze ich so wie so ein Pharisäer oder wie dieser Sohn aus der zweite Sohn aus Lukas 15, ne, und denke dann so, bei mir selber denke ich danach, warum segnet Gott die anderen und uns, die wir jetzt alles richtig und alles besser machen, warum segnet er die nicht so? Ne? Das sind so typische Pharisäer-Gedanken. Ne? Oder, ja, Kain hatte das ja auch. So, mehr oder weniger. Ne? So, fand das nicht so cool, dass Gott Abels Opfer irgendwie angenommen hat und seins nicht. So, ne? Und die entscheidende Frage, die den Pharisäer entlarvt bei diesem, ist ja, wir machen alles richtig, die anderen nicht. Gott, was soll das? Ne? Wir sind doch die guten Gott. Wieso segnest du die Bösen? Ich bin mir sicher, das hat Esau sich auch gefragt. Weil Jakob war nicht gut, Mann. Ne? Und es war nicht richtig, was er abgezogen hat. Gott hat ihn gesegnet. Und ich habe die Antwort im Hebräerbrief gefunden. Das Entscheidende ist nicht, mache ich alles richtig oder mache ich nicht richtig. Ja, das war, obwohl das für mich dummerweise in den letzten 3 Jahren wahrscheinlich das entscheidende Kriterium war, alles richtig zu machen. Aber bei Gott ist das Entscheidende nicht, mache ich alles richtig oder nicht, sondern bei Gott ist das Entscheidende, jagst du dieser Verheißung nach? Achtest du diese Verheißung in deinem Herzen? Hast du richtig Bock darauf? Ist dir das klar, dass du auserwählt wurdest, um mit Christus zu regieren? Und achtest du auf die Worte, die Gott durch seinen Sohn zu dir geredet hat? Diese Verheißungen, diese Bruchteile dieser gewaltigen Verheißung, die Gott dir ganz konkret vielleicht gegeben hat. Das wirkt sich ja für jeden anders aus. Ne? Das ist Gottes oberste Priorität. Nicht, ob ich was richtig mache, alles richtig mache. Ja? Und wenn ich diese oberste Priorität klar kriege, wenn ich ein Jakob bin und kein Esau, dann wird Gott die Fehler, die ich mache, ja, früher oder später wird er mir die schon zeigen. Und wenn ich die nicht einsehe, dann habe ich halt ein blödes Leben, okay. Aber am Ende, ich komme dann trotzdem am richtigen Ziel an. Ne? Und wir wollen uns als Leitung und als Gemeinde ganz neu, also als Leitung wollen wir uns ganz neu auf diese Dinge konzentrieren oder ausrichten, auf die Verheißung, die Gott uns gegeben hat, auf die Dinge, die Gott über uns als Gemeinde gesprochen hat, auf die Sachen, die Gott uns in unserer langen Vergangenheit ja schon wichtig gemacht hat, wo wir alle so, ne? Und ihr wisst alles, viele wissen, was das für Dinge sind. Ne? Einige dieser Dinge haben euch überhaupt hierher gezogen. So, ne? Wir waren schon immer so eine Gemeinde, die ein bisschen außerhalb des Systems so war. Ne? Viele sind hier hingekommen, weil sie Bock auf was Echtes hatten, was sie woanders nicht so nicht gesehen haben. Andere sind aus anderen Gründen hier hingekommen. Und wir wollen uns ganz neu auf diese Worte konzentrieren, ja, und darüber ausrichten. Und mir tut das zumindest leid, dass ich das in den letzten Jahren nicht so gesehen habe. Aber jetzt sehe ich das klar und stehe in den Startlöchern. Ja. Ich will kein Esau sein. Ja. Ich möchte einer der Typen sein, die mit Jesus auf dem Thron sitzen und den Teufel richten. Ja. Die das Horn, die Gericht sprechen über dieses Horn, was die ganzen Heiligen überall auf der Welt gequält hat. Ja. Ich möchte einer der sein, die da sitzen und sagen, so, jetzt ist wirklich vorbei. Jetzt fängt das neue Reich an. Jetzt ist Schluss mit lustig, Satan. Du hast jetzt uns lange genug geplagt. Und du wirst jetzt gebunden und zu deiner Blamage sprechen wir das Gericht über dich. Ja? Gott, ich will einer der sein, die überwinden und mit Christus auf dem Thron sitzen und Völker regieren. Amen. Vater im Himmel, vergib uns, wo wir Esaus waren. Vergib uns, wo wir diese Verheißung nicht wirklich realisiert haben oder wo es uns egal war. Und danke, dass deine Gnade wirklich jeden Morgen neu ist. Danke, dass wir jederzeit umkehren dürfen. Danke, dass du uns das in deiner Gnade gezeigt hast. Danke, dass du mir das in deiner Gnade gezeigt hast. Danke für diese Neuausrichtung. Ja, danke, dass ich einen klaren Weg nach vorne sehe. Danke für all die Worte, Christus, die du zu uns gesprochen hast als Gemeinde, die immer noch über uns geschrieben stehen und darauf warten, dass wir dem nachjagen, damit wir es durch Glaube und Geduld bekommen, auf dieser Welt und in der nächsten. Und wir wollen dieses Zeugnis, wir wollen das tun, bis wir wie all diese Leute aus Hebräer 11, wie Abraham, Noah, Jakob, bis wir dieses Zeugnis haben. Bis wir dein Zeugnis haben. Dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dies ist meine Gemeinde, auf die ich Bock habe. Danke, Jesus. Danke, dass du uns alle rufst. Danke für diese Ehre, die über jedem von uns, die über jedem Christen geschrieben steht. Und vergib uns all unsere Minderwertigkeitskomplexe, all unsere Scham, die natürlich immer wieder kommt. Und klar, es ist ja ein Kampf und der Teufel lässt da auch nicht locker. Aber trotzdem, wir wollen diese Scham ganz neu im Klo runterspülen, an dein Kreuz bringen, von deiner Liebe verbrennen lassen. Danke, Jesus, dass du uns jetzt diese Last der Minderwertigkeitskomplexe, die durch unsere Sünden und durch unsere Übertretungen entstanden sind und sich angehäuft haben, wir legen diesen Rucksack an deinem Kreuz ab jetzt. Und wir sind berufen, mit dir zu herrschen. Und wenn wir auch wie Jakob Fehler machen, trotzdem halten wir daran fest, weil wir erkannt haben, dass das Wichtigste ist. Danke, Jesus. Amen. Ja, können wir auch machen. Lass es liegen.